dass du unsere Herzen bewegst, dass wir erleben dürfen, dass dein Wort auch Wirkung zeigt unter uns. Wir danken dir für die Geschwister, die sich auf dein Wort einlassen und Entscheidungen treffen. Das ist ein Grund, warum wir hier versammelt sind, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern dass es auch Auswirkung in unserem Leben hat. Und das wünsche ich mir auch heute, Herr. Sei du mit deinem Heiligen Geist unter uns, öffne du unsere Ohren, öffne du unsere Herzen, lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. 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 Die Zahlen sind besser. Man darf jetzt während der Predigt den Mundschutz ablegen. Man darf ihn auch drauf behalten, keine Frage. So sind die neuen Regeln, die uns der Ministerpräsident mitgeteilt hat. Ja, es ist Evangelisationszeit. Wir haben in den Bibelstunden eine Menge über Evangelisation gehört. Und wenn die Zahlen so bleiben, dann werden wir da auch dann jetzt demnächst wieder aktiv werden. Ich werde Heinz nochmal bitten, der übrigens am nächsten Sonntag seine erste Predigt hier bei uns halten wird. Er ist ständig unterwegs, lädt Leute ein, er will auch für nächsten Sonntag viele Leute einladen. Heute ist er nicht da. Wir sind heute auch im Urlaub auf ihrem Campingplatz. Aber man darf sich dann an Heinz wenden, jeder, der mitmachen möchte. Er wird in unserer Gemeinde, auch wenn alle wieder da sind, auch eine Evangelisationsgruppe aufbauen, die dann aktiv wird. Und er kann sich ja mit dir gerne absprechen. Na, da sitzt ja noch ein Evangelist. Herzlich willkommen. Heute Morgen das Thema: Wie führe ich einen Menschen zu Jesus? In der Welt, das ist übrigens gar nicht so schwierig. Außer dass man ein wiedergeborener Christ ist, braucht man eigentlich nur eine wirklich gute Voraussetzung. Und das werdet ihr heute Morgen erfahren. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus hat die Angst überwunden. Mit diesen Gedanken grüße ich euch heute Morgen. Wir müssen keine Angst haben. Wir brauchen Mut, und da sind wir schon beim Thema. Mut in schwierigen Zeiten wie heute, unseren Glauben denen gegenüber, die Jesus noch nicht kennen, mutig zu bekennen. Risiko? Wie viel Mut gehört zum Leben, ihr Lieben? Risiko, das muss man auf sich nehmen. Aber wie viel Mut braucht man wirklich im Leben? Ich frage euch mal was. Wofür braucht man heutzutage am meisten Mut? Ich gebe euch mal drei Beispiele zur Auswahl. A, für die Fahrt mit dem Rennschlitten von Georg Hackl, den Olympischen Eiskanal hinunter, und zwar ohne Helm. Oder B, für den Kauf eines Aktienpakets der Deutschen Telekom. Oder C, für die Ehe und die Gründung einer Familie mit 4 Kindern. Was denkt ihr? A, B oder C? Wofür braucht ihr den meisten Mut?
Ich würde sagen C.
Wieso? Das hast du doch schon hinter dir. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Was sind das denn für Erfahrungen? Also Mut braucht man immer. Wenn es gilt, eine Angst zu überwinden, wenn man ein Hindernis überqueren will und vorher noch des Menschen liebstes Haustier, kennt ihr das? Als ich noch auf Fehmarn war, hat in einer Allianz-Gebetswoche uns der Pastor von der FEG in Lensahn gesagt, wer oder was des Menschen liebstes Haustier ist. Kennt ihr es? Er sagte es, ja, da sind wir schon nahe dran. Der innere Schweinehund, hat er gesagt, ist unser liebstes Haustier. Heißt nicht alles, heißt nichts anderes, als dass es Überwindung kostet. Und mutig zu sein und den Menschen das zu sagen, was diejenigen am meisten brauchen, die Jesus noch nicht kennen. Im Jahr 1974 machte Philippe Petit von sich reden. Da stand das World Trade Center noch und der französische Artist ließ ein Seil vom Nord- zum Südturm spannen und balancierte darüber. Man fragte ihn hinterher, warum machst du das? Er sagte, wenn ich drei Apfelsinen sehe, dann muss ich jonglieren. Und wenn ich zwei Türme sehe, dann muss ich gehen. Der schon längst verstorbene Bergsteiger und Louis Trenker hat in seinen besten Tagen noch einfach gesagt, der Berg ruft. Wer auf ein Drahtseil geht, der lässt den festen Boden hinter sich und geht ein hohes Risiko ein. Wer auf einem Grat geht, gesichert nur mit Seil, Pickel und Stegeisen, der weiß, auch wenn ich umkehre, dann muss ich diesen Weg nochmal gehen. Da gibt es unterwegs keinen Notausgang und keinen Lift, in den ich einsteige und auf E drücke und in Sicherheit bin. In der Bibel ruft keine Apfelsine, da ruft auch kein Turm und kein Berg, sondern da ruft Jesus. Es gibt ganz viele und verschiedene Geschichten, in denen Jesus Menschen ruft. Manchmal reichen zwei Worte und ein Mensch lässt alles zurück und kommt mit Jesus mit, folge mir. Mir ist das zweimal passiert, dass ich einen Satz brauchte. Es waren zwei verschiedene betrunkene Männer, die mich fürchterlich anpöbelten, als ich sie ansprach. Und ich sagte ihnen dann in aller Ruhe, guter Mann, wenn Sie so weitermachen, dann gehen Sie direkt in die Hölle. Ihr glaubt nicht, was das für eine Wirkung hatte. Die haben sich beide bekehrt. Die haben sich beide bekehrt. Ein anderer, wir hatten eine Teestube in Göppingen, im Schwäbischen, kam einer rein und fing dann an zu schreien, jetzt lasst mich endlich mit eurem Jesus zufrieden und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann geh mit mir raus vor die Tür und dann schlag ich dich zusammen. Woraufhin ich ihm sagte, wunderbar, kein Problem, lass uns vor die Tür gehen, ich kann dir auch draußen von Jesus erzählen. Der Liebe ist heute Pastor. Der hat mich nicht verhauen, der hat sich bekehrt. Wir haben allerdings auch die halbe Nacht miteinander geredet. Aber wie viel Mut braucht es? Seid ihr mutig? Ich sagte, manchmal reichen zwei Worte. Zwei Worte. Und ein Mensch lässt es alles zurück und folgt Jesus nach. Diese Frauen und Männer, die dann mit Jesus gegangen sind, haben ärmliche Verhältnisse hinterlassen und gut situiert. Sie waren angesehen oder verachtet, sie waren gelehrt oder ohne große Bildung. Ganz verschiedene Typen, doch sie verbindet eines. Als Jesus sie gerufen hat, folge mir, da sind sie gegangen, haben ihren Fuß auf das Seil gesetzt. Ich habe mit Reinhard am Freitag gesprochen. Er sagt, ich spreche seit 10 Jahren Leute an, das hat mir nie einer beigebracht. Ich verlasse mich einfach auf den Heiligen Geist. Und lasst euch mal wieder von ihm erzählen, sie sind jetzt ja auch immer draußen jede Woche, mit den Gideons verteilen Bibeln, reden mit Menschen. Lasst euch von Reinhard mal wieder erzählen, was da draußen passiert. Ihr werdet euch wundern. Wir sind in einer Zeit, wo Menschen ansprechbar sind. Wir müssen es ausprobieren und wir werden es erleben. Haben wir nicht die schlechtesten Erfahrungen gemacht mit einem, der den die Massen zuriefen, Führer, Befehl, wir folgen? das wirkt dem einen oder anderen bis heute nach, wenn er älter ist. Es war mitten in der besten emphorischen Zeit des Dritten Reiches 1937, da schrieb Dietrich Bonhoeffer, der damals ein illegales Seminar für die Bekennende Kirche leitete, im Buch Nachfolge: Der Ruf in die Nachfolge, also die Bindung an die Person Jesu Christi allein. Bindung, das ist verbindliche Beziehung. Nicht bloß finde ich ganz gut, was er gesagt hat, sondern er als Person ist entscheidend. Und dann heißt es, Jesus Christus allein. Man kann also nicht Jesus folgen und dem Führer. Kurz nachdem das Buch herausgekommen ist, wurde das Seminar in Finkenwalde aufgelöst. Martin Niemöller, der leitende Pfarrer der Bekennenden Kirche, ins Gefängnis gesteckt, wie 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 1937 für kürzere oder längere Zeit in Gestapo-Gefängnissen waren. Warum? Weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Wir wissen nicht, wie die Zeichen der Zeit, wie es weitergeht. Die Frage ist, ob wir uns überwinden, ob wir mutig sind und Jesus bekennen und den Menschen einfach das erzählen, was wir selber mit Jesus erfahren haben. An der Person hat sich auch entschieden, auf welche Seite sie gehörten. Und so entscheidet sich das auch heute bei uns. Wir tun heute nur so, als würden wir niemandem folgen. Dabei folgen wir ganz autonom Tausenden von Werbebotschaften, die uns nur versichern müssen, dass das Auto, Möbel oder Schmuckstück unseren individuellen Charakter betont. Dann sind wir schon zufrieden. Und den großen politischen Führern vertrauen wir heute zwar blind, aber stumm. Und lassen sie alles machen, was sie wollen, solange es uns gut geht. Oder? Wem folgen wir nach, wenn wir meinen, niemanden zu folgen? Was Jesus gemacht hat, war wirklich eine Herausforderung. Er hat die Menschen herausgefordert und manchmal ziemlich heftig. Ein Mensch, der ihm nachfolgen wollte, hatte ihn noch gebeten: Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Überlass es den Toten, die Toten zu begraben, heißt es in Matthäus 8, Vers 22. Das klingt hart. Ein hartes, pietätloses Beispiel. Nein, das ist einfach nur deutlich. Nicht selten sind Menschen im Clan, in der Clique, in der Familie gefangen und tun, was man da tut und sonst nichts. Eine Frau, die wirklich toll singen kann, erzählte mir: Ich habe mich nie getraut, weil meine ganze Familie immer sagte: Ach was, bei uns ist niemand musikalisch. Wer Ja sagt, muss manchmal auch deutlich Nein sagen. Diese Geschichte in Matthäus 8 geht übrigens so weiter, dass Jesus die Jünger dann nachfolgen und ins Boot steigen ließ. Und was passiert dann? Ein Sturm kommt und Jesus schläft zunächst. Die Jünger sind erstaunt und wecken Jesus auf. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Und da wurde es ganz still. In der Nachfolge Jesu wird es stürmisch. Seid ihr bereit, in den Sturm zu gehen? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Im Sturm kommt der Zweifel und die Angst. Und im Zweifel und der Angst kommt es auf Vertrauen an. Das hätten die Jünger alles nicht erlebt, wenn sie nicht in das Boot gestiegen wären. Es gehören hier immer zwei Sachen dazu. Erstens, das Vertrauen kommt erst nach dem Losgehen. Und zweitens, das Losgehen startet man erst nach dem Vertrauen. Beides gehört dazu. Und dann kann es wachsen. Dabei geht es nicht um Mut und Tapferkeit als alter Tugend, sondern um die Beziehung zu Jesus, der in allen Zweifeln und Ängsten heute noch verspricht: Ich bin bei dir. Wisst ihr, was ich dabei wichtig finde? Vor kurzem begegnete mir ein Buch mit dem Titel Gott braucht keine Helden. Oder anders gesagt, Gott kann mit Waschlappen was anfangen. Manchmal fehlt mir der Mut, Besuche bei Kranken zu machen, Telefonate zu führen, bei denen sich Ärger ankündigt, Gespräche zu führen, die nötig, aber unangenehm sind. Da im Kontakt mit Jesus zu bleiben, darauf kommt es an. Zu spüren, gerade folge ich ihm nicht nur, sondern er steht auch hinter mir. Schubst mich vielleicht ein bisschen, fordert mich heraus und macht mich mutig. Und jetzt komme ich zum Predigttext aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür noch Platz war. Ihnen allen verkündigte Jesus die Heilsbotschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen, weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus sah, wie fest sie darauf vertrauten, dass er ihrem Freund helfen würde, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der angewiesenen Schriftgelehrten dachten: Das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur sowas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon jetzt Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause, du bist gesund. Der Mann stand auf, nahm seine Trage und ging hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen begeistert: Noch nie haben wir so etwas erlebt. Und alle lobten Gott. Ihr Lieben, wann habt ihr zum letzten Mal bei eurem Nachbarn das Dach abgedeckt? Ja, das war eine gute Frage, ne? Das sind nur vier Männer. Nicht einmal die Namen wissen wir von diesen Männern, die den Gelähmten zu Jesus brachten. Da sehen wir mal ganz deutlich das Verhältnis. Um wen geht's hier? Um mich, den großen Zampano, der die Leute in die Gegenwart Gottes schleift? Oder um diejenigen, bei denen der Heilige Geist ins Herz fällt und sie den richtigen Weg finden? Vier Träger. Und doch hätte der Gelähmte keine Chance gehabt, zu Jesus zu kommen, wenn er nicht diese vier Träger gehabt hätte. Warum haben die Leute heute keine Chance, zu Jesus zu kommen? Weil wir, die es wissen, es ihnen nicht sagen. Das ist das Problem unserer Tage. Manchmal habe ich schon gedacht, diese vier Träger sind die wichtigsten Personen in diesem Evangelium. Es gibt auch heute viele, die den Dreh zu Jesus hin nicht mehr kriegen. Gut, sie sind vielleicht nicht gelähmt, aber sie sind weit weg von Jesus. Auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Ob das Jugendliche sind, ob das Erwachsene sind oder auch alte Menschen, viele sind weit weg von Jesus. Sie bekommen von alleine den Dreh zu Jesus nicht mehr. Und da brauchen wir in unserer Gemeinde ganz dringend Menschen, die nicht nur stöhnen über die Jugend von heute, die mit Glauben nichts mehr zu tun hat, Wir brauchen Menschen, die in aller Schlichtheit solchen Trägerdienst tun, die andere Menschen, ob jung oder alt, zu Jesus bringen. Das ist keine Frage des Alters. Die erfolgreichste Evangelisation geht heute über das persönliche Gespräch. Nicht unbedingt über das Verteilen von Flyern oder das stundenlange Stehen auf der Straße. Auch das ist gut und wichtig. Aber das Stehen auf der Straße alleine war es noch nicht. Da gehört das Gespräch dazu. Und das hast du ja auch gesagt. Ob der Gelähmte Glauben hat, davon wird hier auch nichts berichtet. Aber diese vier Träger hatten Glauben. Jesus sah den Glauben der Träger und dann hat er dem Gelähmten die Sünden vergeben und hat ihn geheilt. Es gibt also offensichtlich auch eine Form des stellvertretenden Glaubens. Jesus sah ihren Glauben, aber wieso kann man Glauben sehen? Ist der Glaube nicht eine Herzensangelegenheit? Wieso steht da, Jesus sah ihren Glauben? Diese vier Träger haben dem Gelähmten nicht gesagt, wir organisieren jetzt ein Jahr der Behinderten. Das würde heute in unsere Zeit passen. Diese vier Träger haben auch nicht gesagt, wir fahren dich heute mit dem Rollstuhl spazieren. Obwohl es wichtig ist, solche Dienste zu tun. Diese vier Träger waren im tiefsten davon überzeugt, wenn es gelingt, den Gelähmten zu Jesus zu bringen, dann wird ihm geholfen. Das kann unser Motor sein. Wenn es gelingt, den Menschen zu Jesus zu bringen, dann wird ihm geholfen. Die vier Träger entwickeln eine unglaubliche Fantasie. Als sie vorne an der Haustür nicht reinkommen, weil die ganze Menschenmenge im Weg steht, übrigens mal in Klammern gesagt, könnte es sein, dass wir, die Frommen, auch manchmal im Weg stehen? Wir, die Menge, die sich drängt, das Wort Gottes zu hören, könnte es sein, dass wir auch manchmal im Weg stehen, wenn einer, der Jesus braucht, zu ihm gebracht wird? Als diese vier Träger vorne nicht reinkommen, da schlagen sie das Dach durch, dieses flache Dach, das man im Orient hat, und sie lassen den Gelähmten auf der Bahre herunter. Und der Leitgedanke war, Hauptsache, wir haben ihn zu Jesus gebracht. Wie ist das denn heute? Wo sind die Menschen, die einen anderen zu Jesus bringen? Preis dem Herrn, wir haben welche in der Gemeinde und es sollen mehr werden. Aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie macht man das denn ganz praktisch, einen Menschen zu Jesus bringen? Damals war das relativ einfach. Da wusste man ganz genau, er ist heute im Haus des Gerbers Simon oder so. Da konnte man ihn dann hinbringen. Wo bringt man denn heute einen Menschen hin, wenn man ihn zu Jesus bringen will, mal ganz praktisch? Vor 100 Jahren hätte man noch gesagt, wenn du zu einem Jesus bringen willst, dann nimm ihn mit in die heilige Messe am Sonntag. Aber ich fürchte, wenn man einen, der weit weg von Jesus ist, heute mitnimmt zur Messe, dann geht er vielleicht eher wieder rückwärts raus, als dass er gewonnen wird. Oft sind die Gottesdienste ja so steif geworden und strahlen so wenig Leben aus. Das ist ja was ganz Entscheidendes, was wir hier ändern in der Arche. Wo bringt man einen Menschen hin, wenn man ihn zu Jesus bringen will? Doch da muss eine andere Frage vorgeschaltet werden und die heißt, wo begegnet denn dir Jesus? Oder umgekehrt, wo begegnest du Jesus heute? Ich will einmal ein paar Beispiele dafür sagen, das ist bei jedem möglicherweise verschieden. Mit Jesus begegnet man am tiefsten, wenn man in der Heiligen Schrift liest, wenn wir die Bibel lesen. Ein Freund von mir, der würde wie aus der Pistole geschossen antworten, im Gottesdienst begegne ich Jesus. Man merkt das ganz deutlich daran, es gibt bei ihm keine Gelegenheit, die er auslässt, den Gottesdienst zu besuchen. In der Bibel liest er nicht so viel. Ich selbst kann ganz gut ohne einen täglichen Gottesdienst leben, aber es gibt bei mir keinen einzigen Tag ohne Bibel. Ich kenne manche Leute, die würden sagen, mir begegnet Jesus am tiefsten, wenn ich bete und die Geheimnisse des Gottes dabei betrachte. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, am tiefsten begegnet mir Jesus, wenn ich stille Anbetung halte vor dem Allerheiligsten. Möglicherweise gibt es auch heute noch Menschen, die sagen, mir begegnet Jesus am tiefsten in der Beichte, wenn mir Vergebung zugesprochen wird. Das kann so verschieden sein. Wenn du einen Menschen zu Jesus führen willst, dann lass ihn doch teilhaben an der Art und Weise, wie dir Jesus begegnet. Erzähl ihm, was du mit deinem Heiland erlebt hast und wie es dich verändert hat. Es geht nicht um geschliffene Vorträge, die bringen nicht viel. Aber das lebendige Zeugnis, das natürlich wahrhaftig sein muss, das bringt Menschen dazu, dass sie sagen, das will ich auch. Nimm Jesus mit hinein, dass er daran teilhaben kann. Und dann wird er selber, der dir zuhört, seine eigene Form der Jesusbewegung erleben. Diese eine Frage nach der eigenen Jesusbewegung muss erst einmal für jeden von uns geklärt sein. Wer selber überhaupt keine Begegnung mit Jesus hat, wer die Nähe Jesu nie erfährt, der kann auch keinen anderen zu Jesus führen. Deshalb ist das zunächst einmal die Frage an uns. Führe ich einen Menschen zu Jesus, dann überlass Jesus, was er daraus macht. Als die vier Träger den Gelähmten zu Jesus gebracht haben, da haben sie ja auch nicht damit gerechnet, dass Jesus jetzt als erstes sagen würde, dir sind deine Sünden vergeben. Und erst dann als zweites nimm dein Bett und geh. Jesus will den ganzen Menschen heilen, nicht nur seinen Körper. Aber was Jesus daraus macht, wenn du den Menschen erzählst, was Jesus an dir Gutes getan hat, das überlassen wir doch ihm. Wir können keinen bekehren. Wir können Angebote machen. Wir können Menschen erzählen. Wir erzählen doch den ganzen Tag irgendwas. Irgendwem. Aber jetzt wollen wir die gleiche Frage mal umgekehrt aufzäumen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, welche Menschen dich zu Jesus geführt haben? Aber es gibt ja viele Menschen, die im Laufe unseres Lebens mit dazu beigetragen haben, dass wir zu Jesus gefunden haben. Das ist doch nicht einfach so passiert. Ob es die Religionslehrer sind in den Schulen, die Erzieherin im Kindergarten, vielleicht ein Freund, der mir in einer entscheidenden Stunde, wo ich auf der Kippe stand, geholfen hat. Überleg mal, es lohnt sich darüber nachzudenken, welche Menschen haben mich zu Jesus getragen. Ich erinnere mich an ein Ereignis vor 2, 3 Jahren. Da kam ein junges Ehepaar nach Lübeck, beide arbeitslos, und sie hatten einen frühen Tod ihres kleinen Kindes. Und ich wurde angerufen von einem Pastor aus der Gemeinde in Lübeck. Kannst du nicht mal dahin gehen und mit den Leuten Trauerarbeit machen? Und ich kam dahin, sie waren in einem Hotel untergebracht. Ich würde mal sagen, in einer Kaschemme, ganz oben unter Dach, bei glühender Hitze, wo man sich tagsüber gar nicht aufhalten konnte. Und sie sagten mir, wir haben einen Brief gekriegt vom Amt, wir müssen in 2 Tagen eine Wohnung beziehen, die uns zugewiesen worden ist. Und diese Wohnung ist völlig leer. Da ist nichts drin. Aber Seelsorger sind vernetzt. Und innerhalb von 24 Stunden haben wir dieser jungen Familie die Wohnung eingerichtet. Und zwar vollständig. mit allem drum und dran, nicht nur mit Möbeln, sondern auch mit Tassen und Teller und Messer und Gabel, alles innerhalb von 24 Stunden, gewusst wie, gewusst wo, dafür muss man vernetzt sein. Und dann kamen die beiden und sagten, wo um alles in der Welt kommt ihr her, da wollen wir auch hin. So geht das manchmal. Wir denken immer, Wunder, was wir tun müssen. Nee, wir müssen auf den Herrn hören und das tun, was er uns sagt. Überleg mal, es lohnt sich, darüber nachzudenken, welche Menschen haben dich zu Jesus getragen? Und wenn man gar nicht mehr weiß, was man beten soll, vielleicht kannst du ja dann für diese Menschen einmal danken, die mit dazu beigetragen haben, dass du zu Jesus gekommen bist. Oder die ganze Sache noch einmal von einer anderen Seite aufgezäumt. Gibt es Menschen, die du zu Jesus geführt hast? Hast du irgendwann einmal Trägerdienste tun können? Manchmal ist es ja so, dass man einen Menschen nur eine ganz kurze Wegstrecke begleiten kann und dann verliert man ihn aus den Augen. Das ist bei den Lehrern so, bei den Pastoren, bei Erziehern im Kindergarten. Man weiß oft gar nicht, was aus denen geworden ist, für die man Trägerdienste getan hat. Aber es lohnt sich auch da, Menschen, denen man so einen Dienst tun dürfte, nicht einfach sich selbst zu überlassen, sondern sie im Gebet der Führung Gottes anzuvertrauen. Wir hatten das auf Fehmarn, ich war ja 7 Jahre Pastor auf Fehmarn, ständig so, dass Urlauber zum Glauben kamen und wieder nach Hause fuhren. Aber ich habe mich für jeden bemüht, an seinem Heimatort eine Gemeinde zu finden und gefragt, darf ich den Pastor bitten, dass er sich mit dir in Verbindung setzt? Und ich habe das erlebt in Ratzeburg. Da war doch einer bei uns in der Gemeinde aus Ratzeburg und hat sein Leben Jesus übergeben. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst dir jetzt eine bibeltreue Gemeinde suchen. Ich kann dir dabei behilflich sein in Ratzeburg. Ja, gerne. Darf sich der Pastor mit dir in Verbindung setzen? Ja, natürlich. Dann habe ich den Pastor angerufen und habe ihm gesagt, du, da hier hat sich ein junger Mann bekehrt, er sucht eine Gemeinde und er freut sich, wenn du ihn anrufst. Dann habe ihm die Adresse genannt. Da sagt der Pastor doch glatt, der wohnt in unserer Straße. Und da habe ich zu ihm gesagt, was seid ihr denn für Evangelisten? Da muss der nach Fehmarn kommen, um sich zu bekehren. Und ich verfolge das mit. Ich kenne Leute aus der Gemeinde und ich weiß, der ist heute ein treuer Mitarbeiter in der Gemeinde. Also es lohnt sich auch da, Menschen, denen man so einen Dienst tun dürfte, nicht einfach sich selbst überlassen. Der Apostel Paulus, der ja überall nur ganz kurze Zeit in den Gemeinden missioniert hat und dann weitergezogen ist, der sagt mal in einer Abschiedsrede, als er sich von einer Gemeinde verabschiedet, wenn ich jetzt von euch weggehe, dann werden reißende Wölfe bei euch einbrechen. Aber ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das mächtig ist, euch aufzubauen. Träger sein für andere. Wer ist für mich Träger gewesen? Wem durfte ich Träger sein? Und wem darf ich Träger sein? Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Es ist auch heute wieder so, dass du mich hier gebrauchst als Briefträger. Eine Botschaft zu übermitteln, die ich nicht selbst geschrieben habe, sondern die du mir aufgetragen hast, auszusprechen. Und ich bete dafür, dass wir dieses Wort in unseren Herzen bewegen, dass wir es nicht vergessen und dass wir mutig werden, dass wir unser liebstes Tier, Haustier hinter uns lassen und einfach Menschen, mit denen wir sowieso in Kontakt sind, wenigstens denen zu erzählen, was du an ihnen getan hast. Segne uns einfach dafür, jeden Einzelnen. Und wir danken dir dafür, dass, wenn wir das Wollen bringen, wirst du die Frucht bringen Und dafür preisen wir dich und geben dir alle Ehre. Amen. Amen. Amen.